Herzlich willkommen zum heutigen Gespräch, das einen mythisch-cineastischen Inhalt hat. Und zwar wollen wir ein wenig plaudern über einen Film, der seit einigen Wochen im Kino läuft, und zwar Hagen im Tal der Nibelungen nennt er sich. Und er hat eines der berühmtesten mittelalterlichen Helden-Epen mit zum Inhalt, und zwar das Nibelungenlied. Und für das Gespräch begrüße ich ganz herzlich die Germanistin Isabel Bendt.
Hallo.
Gleich die erste Frage an dich. Wie fandest du den Film? Das ist ja so ein bisschen für alle Kinogänger so die Frage aller Fragen. Würdest du den Film denn weiterempfehlen?
Ich fand den Film sehr gut gemacht. Es ist ein deutscher Film mit internationaler Besetzung, der sich durchaus nicht zu verstecken braucht mit hinter anderen Verfilmungen und auch hinter Hollywood eben. Natürlich hat man weniger Mittel zur Verfügung als jetzt Hollywood, aber mit den Mitteln, die man hatte, ist es ein grandioses Stück Kino gelungen. Was ich auch durchaus, kann den Film durchaus sehr gut weiterempfehlen. Also es stimmte alles, die Dramaturgie, die Schauspieler haben tolle Leistungen gezeigt und es war auch, man hat tolle Spielstätten gefunden, wo das Ganze auch gedreht wurde. Die Musik war sehr episch, wobei ich mir da manchmal auch etwas weniger Bombast gewünscht hätte an manchen Stellen. Aber ja, ich kann den Film guten Gewissens weiterempfehlen.
Welche Figur hat dich denn da so am meisten angesprochen?
Ah, liegt schon im Titel. Also Hagen von Tronje. Der ist hier nicht als der Bösewicht dargestellt, wie er ja im Nibelungenlied gezeigt wird. Der böse Onkel von Grimmelt, der den armen Siegfried, Heldengestalt, Drachentöter, umbringt und den Schatz beiseite schafft, sondern Hagen von Tronje wird hier als eine zutiefst, wie ich finde, tragische Figur gezeigt. Durchaus auch mit Ecken und Kanten und mit Zweifeln und der auch die Kriemhild aufrichtig liebt und daran auch leidet und sein Pflichtgefühl für die Familie, Kriemhilds Familie, ihr Vater hatte ihn aufgenommen, er kam als Waise dahin und man hat ihn erzogen, er ist sozusagen aufgestiegen zum Waffenmeister von Königreich Burgund und hat ein sehr großes Pflichtbewusstsein, was dann auch immer wieder durchkommt. Mhm. Ja, aber der Schauspieler Kai Snaber ist ein Niederländer, übrigens der einzige, der synchronisiert worden ist in diesem Film, der hat doch ein grandioses Spiel auch in Mimik und Gestik. Also man verliert sich in diesem Gesicht und er bringt es fertig, auch mit einem kleinen Zucken im Gesicht irgendwie die ganze Geschichte seines Innenlebens in diesem Moment, was gerade in ihm vorgeht, zu erzählen. Und das fand ich schon mal also sehr berührend.
Das ist ja auch ganz interessant, dass wir jetzt hier so ein bisschen diesen ganzen Background, sag ich mal, von Hagen von Tronje bekommen. Das ist ja nun nicht Teil des Nibelungen-Epos an sich, weil da tritt Hagen ja natürlich, ich sag mal so, auf und dann halt eher negativ in Erscheinung. Das ist natürlich diese ganzen Hintergrundinfos und seine, ich sag mal, Stellung am Hof von Burgund und auch das Beziehungsgefüge, also jetzt nicht nur zu Kriemhild, sondern auch zu König Gunther und dessen Brüdern. Ich sag mal, das ist natürlich jetzt auch der Fantasie von Wolfgang Holbein entsprungen, auf denen ja auch, ich sag mal, weite Teile dieser Geschichte, die jetzt verfilmt worden ist, auch basieren. Und ich sag mal, uns interessiert ja jetzt hier an der Stelle eher, was ist vom Mythos Nibelungen hier verarbeitet worden. Also vielleicht eine ganz kleine Zusammenfassung, weil es ist nicht immer sicher, ob das immer noch Schulstoff ist. Es geht ja um Siegfried, den Drachentöter, der nach Burgund, ins Königreich Burgund kommt und dort ja den König herausfordert und er ist der Erbe eines Königreiches und er ist faktisch unverwundbar bis auf eine einzige Stelle, weil er halt einen Drachen erschlagen hat und er hat eigentlich einen großen Schatz im Gepäck. Und natürlich gibt es dann halt, wie sich das für ein ordentliches Epos gehört, gehörig Liebesschmerz und Liebe und Heiratsabkommen und dann auch ganz viel Gezänk und Eifersucht. Und das holt auch, finde ich, der Film ganz gut ab, wenn auch so ein bisschen auf andere Weise. Also wir haben halt so das klassische Beziehungsgefüge dort auch drin. Wir haben also den Siegfried, der ja auch, also eigentlich total ein bisschen, ich sag mal, so eine ganz verdrehte Rolle irgendwie im Film auch hat. Oder wie hast du das empfunden? Also ich muss sagen, also so wie ein Held kam er mir am Anfang und auch irgendwie am Ende so, also da kam er mir gar nicht so daher.
Also das einzige Manko des Films, wobei, wenn ich sage Manko, meine ich jetzt nicht die darstellerische Leistung von Jannis Niewöhner, der Siegfried von Xanten gespielt hat oder spielt, die war grandios, aber so wie der Siegfried angelegt ist in diesem Film, doch bis auf wenige, ganz wenige Momente, wo dann auch seine Zerrissenheit mal zum Vorschein kommen darf, was dem aber auch nicht weiter nachgegangen wird, weil ich dann frage, okay, der Typ, ich sag's jetzt mal so salopp, der Typ kommt da an, so, er ist der große Macker, bin ja Königssohn, ich räume jetzt hier den Laden auf, ich zeige euch, ich bin der tollste Hecht ever. So. Und ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwo anzudocken und ihn sympathisch zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Und ich fand es teilweise doch sehr, fast ein bisschen einseitig, weil er der große Zampano. Er stänkert, er setzt seinen Willen durch, er quatscht dazwischen. Er zollt weder dem König noch Hagen noch dem Brüdern des Königs Giselher und wie heißt er?
Gernot,
Respekt. Also ich habe da manchmal so ein bisschen so das Gesicht zusammengekniffen. Ja, okay. Also er ist unsympath, finde ich. Und die Sympathie liegt zum allergrößten Teil bei Hagen. Aber auch, jetzt will ich auch nicht vorgreifen, spoilern, eine ganz große Sympathiegestalt im Film, in dieser Verfilmung, ist für mich Brünhild. Weil Brünhild ja auch diejenige ist, die, was allseits auch bekannt ist, mit unlauteren Mitteln quasi die Braut verpflichtet wird oder wie auch immer, die man hat sie besiegt, ja, und sie muss jetzt nach Burgund kommen und den ungeliebten König Gunther heiraten und ja, die ganze Tragik, das ist einfach sehr sehenswert, finde ich. Auch eine sehr, sehr tolle Schauspielerin übrigens. Ja, Rosalinde Münster, auch eine Niederländerin.
Ich erinnere mich da an noch eine andere Schauspielerin, die Brünhild, ich glaube, das ist eine Verfilmung aus den 60er Jahren. Karin Dohr hat sie mal gespielt. Die Verfilmung ist aber auch eher wirklich so ganz oder näher dran, ich sag mal, am klassischen Nibelungenstoff als diese Verfilmung, weil dort im Gegensatz zur aktuellen Verfilmung ist auch diese Schlüsselszene drin. Und eine dieser Schlüsselszenen ist ja diese, der Streit der Königinnen vor dem Portal des Wormser Doms, der ja am Ende nicht nur jetzt den Tod von Siegfried beschließt, sondern eigentlich auch der Anfang vom Ende ja, der, ich sag mal, Ritterschaft des Königreichs Burgund sein wird. Und interessanterweise fehlt der hier komplett. Also hast du das vermisst oder indirekt schon drauf gewartet? Weil, also ich habe mich dabei tatsächlich ertappt zu denken, oh cool, wann kommt denn das jetzt? Wann kommt denn das jetzt? Und dann haben die das also ganz, ganz anders abgeholt, als ich das überhaupt erwartet hatte.
Also vermisst habe ich es nicht. Ich habe irgendwo natürlich auch ein bisschen drauf gewartet. Es kam aber nicht. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass anders als jetzt in der Sagen und anderen Verfilmungen, man den Fokus, also gar nicht so sehr diese Konflikte, die diese beiden Frauen untereinander gelegt hat, sondern diese Konflikte und diese Eifersucht und alles ist zwischen den Männern ausgetragen worden. Ja, der Hagen, der, wie ich glaube ich schon sagte, Kriemhild aufrichtig liebt, ohne dass er das sagen muss, aber jeder sieht es und sie weiß es und sie spürt es auch. Und ich denke, sie erwidert es auch. Aber dass der natürlich dann, als Siegfried kommt und um Kriemhild freit, die sich natürlich auch in Siegfried verliebt, große, große Mühe hat, seinen Schmerz zu bändigen und auch seine Eifersucht, die wirklich in ihm lodert. Und ja, man will ja auch jetzt, ich will jetzt auch nicht so weit vorgreifen, die Leute sollen sich ja trotzdem auch, Leute, die Liebe Lugensage kennen, sollen sich ja den Film trotzdem noch ansehen und dann auch gucken, ja, was haben denn die Filmemacher ausgemacht? Ja, Cyril Boss und Philipp Stennert.
Ja, also was ich auch so für mich ganz interessant fand, ist, dass man sich halt wirklich so konzentriert hat auf diesen ersten Teil des Epos, weil es sind ja im Prinzip, also es sind nicht direkt zwei Teile, weil man hat ja im Originalstoff, sind das ja alles Aventüren, also im Prinzip einzelne Kapitel, was so für die Helden-Epik so ganz typisch, eine typische Einteilung ist. Aber natürlich, ich sag mal so, ist ja der eine Teil, der halt in Burgund spielt und der andere Teil, der dann halt so den Niedergang einläutet und auch so die Rache von Kriemhild, nachdem Siegfried halt ermordet worden ist, was ja dann auch am Hof von König Etzel spielt. Also der Etzel, der spielt ja hier auch wirklich so am Rande, kam der halt vor, spielt jetzt nicht so die riesengroße Rolle. Also ja, wie fandst du den so in Szene gesetzt?
Ja, also er ist eine wichtige Gestalt, die dann auch für das weitere Geschehen ja noch wichtig wird. Aber es ist jetzt, er hat jetzt nicht so den großen Raum bekommen, wobei ich aber auch sagen muss, viele Figuren oder so einige Figuren, da hätte ich mir durchaus auch gewünscht, dass die noch mehr Raum bekommen. Ja, es dreht sich da alles so um die drei, vier Protagonisten, die da, wir haben wirklich ganz, ganz, ganz tolle Figuren da noch drin, wie zum Beispiel die Brüder des Königs, ja, Giselher und Gernot. Oder Königin Mutter Ute. Ja, Jottis Triebel hat einen kurzen Auftritt, aber sehr, sehr grandios, ja, sehr beeindruckend. Wir haben auch eine weibliche Kämpferin dabei, Damira, Emma-Louise Preisendams. Das sind alles Figuren, wo ich denke, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Auch auf den Zwerg Alberich wird auch eingegangen, aber auch nicht so ausführlich. Aber es ist geplant, dass man aus dem Film eine mehrteilige Serie macht oder man ist gerade dabei, die zu machen, die Anfang nächsten Jahres auf RTL Plus dann auch gesendet wird. Und dann denke ich mal, wird das Geschehen auch noch breiter erzählt werden und mehr Raum bekommen. Und dann werden sicherlich hoffentlich die eine oder andere Figur dann doch auch noch mal intensiver vorgestellt werden.
Du hast ja jetzt die Frauenfiguren schon erwähnt. Interessanterweise habe ich eine Kritik zu dem Film gelesen, wo sich beschwert worden ist, ach, der wäre ja so wenig feministisch. Fand ich eigentlich überhaupt gar nicht, weil ich sag mal, auch das Nibelungen-Epos ist ja jetzt nicht wirklich feministisch. Würdest du da mitgehen? Also war
Nein,
dir das so
überhaupt
wenig
nicht. Nein, überhaupt
Feminismus da
nicht.
drin? Oder ich sag mal, ist das wieder sozusagen eher so ein bisschen, naja, man will es jetzt versuchen, so ein bisschen anzupassen ans heutige Zeitgeschehen?
Also ich denke, da braucht sich der Film nichts oder die Filmemacher brauchen sich dahingehend nichts vorzuwerfen. Wir haben jede Menge starke Frauenfiguren, die Frauen, die alle ihre Frau stehen und auch wissen, was sie wollen. Und sich nicht unterordnen oder wenn, dann nur, weil sie absolut, weil sie müssen. Ja. Es ist, also der Vorwurf ist in meinen Augen ungerechtfertigt, dass man sagt, es ist zu wenig an den Frauen dran oder so weiter. Nein, überhaupt nicht. Gehe ich nicht mit.
Wie würdest du das dann sehen? Also ich sag mal, stell dir mal vor, du bist jetzt Schüler oder interessierst dich dafür. Würde dich der Film denn animieren, dass du dir das Nibelungen-Epos jetzt mal vornimmst? Also vielleicht jetzt nicht unbedingt in der mittelhochdeutschen Fassung, aber es gibt ja genügend Nacherzählungen. Würde dich das jetzt reizen, nachdem du das gesehen hast, zu sagen, ja, also toller Stoff, da schaue ich einfach mal rein, so aus Neugierde?
Müsste ich mir jetzt noch mal versuchen vorzustellen, dass ich, was weiß ich, 14, 15 Jahre alt bin oder 12. Also ich könnte es mir vorstellen, natürlich, klar, weil ich das auch schon mit anderen Stoffen gemacht habe, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich das noch mal lesen. Ich gehöre zu den Leuten, die zum Beispiel vom Herrn der Ringe zuerst die Filme gesehen haben, von Peter Jackson, grandios, unerreicht, und dann Tolkiens Romanvorlagen gelesen haben. Ja, also insofern kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Und es gibt ja auch tolle Nacherzählungen von Franz Fühmann zum Beispiel. Ja, das Nibelungenlied fällt mir da gerade ein. Man muss es nicht unbedingt nun in den Aventüren lesen, wie es zum Beispiel bei Reklam erschienen ist. Es gibt auch Ausgaben, wo man das im heutigen Deutsch und im Mittelhochdeutsch lesen kann, sich das nochmal einzufühlen in die Sprache. Und jeder, der Germanistik studiert hat, also so kenne ich das noch von früher, wird gefragt, können Sie denn den ersten Vers zitieren aus den Nibelungen? Und dann ist man nochmal froh, wenn man da Punkte schinden kann und dann sagen kann, ja, kann ich.
Dann zitiere uns doch bitte mal den ersten Vers.
Es ist in alten Meeren wunders viel gesät, von Helden, Lobbebären, von großer Arbeit, von Freuden hochgeziehten, von Weinen und von Klagen, von Körnerecken trieten, möget ihr nur Wunder hören sagen.
Wunderbar.
Ob das nun so alles richtig betont war, ich hoffe es.
Das macht doch
Nein.
aber auf jeden Fall Lust auf mehr und vor allen Dingen auch, ja, macht's Spaß, sich einfach mit so einem Stoff, der ja nun wirklich einige 100 Jahre auf dem Puckel hat, sich damit mal zu beschäftigen und auch zu sehen, dass der immer noch nichts von seiner Aktualität irgendwo verloren hat und dass man dort. Ja, dass Erzählung auch was sehr Variables ist, ne? Dass sich auch, was man halt anpassen kann, also was ja leider auch nicht immer nur zum Positiven, leider auch bei dem Stoff passiert ist. Aber auf jeden Fall können wir vielleicht am Ende festhalten, schaut euch den Film Hagen im Tal der Nibelungen an.
Gut, ich schließe mich nochmal an. Auf jeden Fall.